Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ja, mein Name ist Pascal und ich bin wie immer nicht alleine im Podcaststudio. Mir gegenüber sitzt der liebe Hardy. Hallo Hardy.
Hallo, ich dachte, das wäre eine neue Folge PMS, deswegen bin ich komplett besoffen, aber...
Bist du doch immer bei der Arbeit.
Geht auch. Und ihr habt ihn schon gehört, Markus Spoiler. Ist auch da.
Hi.
Genau, und wir reden heute über The Monkey, den neuen Film von Osgood Perkins. Und bevor wir dazu kommen, hier noch ein kleiner Hinweis für euch.
So sieht's nämlich aus. Bevor wir uns um The Monkey kümmern, hier nochmal der Hinweis. Diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Diesen Monat können wir allen Serienfans ein echtes Highlight vorstellen. Die dritte Staffel der gefeierten Mystery-Serie Yellowjackets. Die Geheimnisse um den mysteriösen Flugzeugabsturz sind noch lange nicht aufgedeckt. Ganz im Gegenteil, in Staffel 3 werden einige Mysterien zwar beantwortet, aber auch ganz neue aufgebaut. Dafür hat man sich nun auch die zweifache Oscar-Gewinnerin Hilary Swank ins Boot geholt. Die neue Staffel ist am 14. Februar 2025 bei Paramount Plus an den Start gegangen. Solltet ihr diesen Service noch nicht haben, könnt ihr ihn ganz einfach 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt gehen wir rüber zu den Affen. Ich meine zu The Monkey.
Ja, The Monkey. Markus, willst du mal kurz eine Inhaltsangabe machen, bevor wir da noch ein bisschen drauf eingehen, was das überhaupt für ein Film ist und warum wir Bock drauf hatten?
Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen dem für den besten Leinwandliebe Moderator, würde der Punkt jetzt an Sebastian gehen. Weil der hat inzwischen Gnade walten lassen und macht immer selber die Inhaltsangaben. Das war früher immer, alle haben sich dann immer gefürchtet, ja. Im Podcast. Wer muss diesmal die Inhaltsangaben machen?
Es ist aber auch wirklich das Schlimmste.
Naja, zumal der ist jetzt wirklich schon, also jetzt nicht ewig her, aber wann haben wir denn, vor 3 Wochen oder so? Bevor der Aufnahme hier. Gut, also grundsätzlich ist es eine Adaption von einer Kurzgeschichte von Stephen King. Von 1980, glaube ich, also hat ein paar Jährchen schon auf dem Buckel.
Der Affe?
Der Affe, heißt sie auf Deutsch einfach der Affe?
Ich glaube, der heißt okay. Der Affe.
Mhm. Es geht im Grunde um ein Zwillingsbrüderpaar. Ich glaube, in der Vorlage sind es gar keine Zwillinge, da ist, glaube ich, nur ein Kind, aber ist ja auch völlig egal. Hat jemand gelesen eigentlich?
Sind auch Brüder.
Echt?
In der Vorlage, ja.
Ich habe vorhin nochmal
aber der eine Bruder spielt irgendwie keine Rolle.
Achso, okay.
Ich glaube, es sind Brüder.
Okay.
Also keine Zwillinge.
Aber keine Zwillingsbrüder und... es spielt dann irgendwie nicht mehr so eine große Rolle.
Naja,
aber gut, ihr wisst, dass da draußen bestimmt deutlich besser. Schreibt uns Mails, wie doof wir sind.
Ja, ich meine, nimmt sich auch einige Freiheiten,
ja,
glaube ich, bei dem Film. Aber jedenfalls geht es hier in dem Film um ein Zwillingsbrüderpaar, die finden in jungen Jahren von ihrem Vater, der die Familie irgendwie verlassen hat, altes Spielzeug, so ein creepy Affenspielzeug. Und wenn man den aufdreht, dann spielt er so auf so einer lustigen Trommel. Und dann passiert immer was Schlimmes. Also im Grunde stirbt eigentlich immer irgendwer. Du kannst es nicht kontrollieren, wer stirbt, aber es passiert irgendwie ein Todesfall. Und die Brüder wollen das dann, oder einer von beiden, konnte die nicht auseinanderhalten, weil die gleich aussahen. Nee, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, aber einer von beiden wollte das dann auch gezielt irgendwie einsetzen, hat dann mal festgestellt, das funktioniert nicht und so. Und irgendwann merken sie halt, das ist halt ganz schön weirder, schlimmer Shit und so. Sterben halt Leute in ihrem Umfeld, ohne jetzt erstmal zu groß zu spoilern, wer da alles stirbt. Und dann wollen sie das Spielzeug loswerden, schmeißen es in den Brunnen, aber Jahrzehnte später taucht es halt wieder auf und dann wird es halt noch ein bisschen weirder.
Genau, da treffen wir dann auf den erwachsenen Hal.
Mhm.
Hal
heißt er, genau.
Genau, Hal und Bill.
Hal und Dunkel.
Ja.
Entschuldigung.
Und zeichnet dann so ein bisschen das Erwachsenenleben. Hal ist dann inzwischen auch schon Vater geworden. Die Beziehung zum Sohn ist aber schwierig, was alles dann noch überdeutlich behandelt wird. Ja, hattet ihr Bock auf The Monkey? Seid ihr Fans des Regisseurs? Was ja dann ein Punkt sein könnte, dass man Bock auf diesen Film hat, denn man darf nicht vergessen, Osgood Perkins hat letztes Jahr mit Long Legs einen der großen Indie-Hypes des Jahres abgeliefert. Ein Film, der im Vorfeld schon als der gruseligste seit, was weiß ich wann, des Jahrzehnts, glaube ich, war in unserer Kritik, glaube ich, stand sogar oben drüber von Björn.
Seit Date-Movie.
Seit Date-Movie, ja. 4,5 Sterne, galt allgemeinhin als einer der großen Nachfolger von 7 und großes Geheimnis um Nicolas Cage. Wie sieht er denn jetzt aus, der da den Serienkiller Longlegs spielt? Ihr dürft euch äußern.
Ja, ich würde sagen, es gab 2,5 Punkte, warum ich mich drauf gefreut habe. Das eine ist natürlich Osgood Perkins, weil ich war auch jetzt kein riesen Fan von Longlegs, aber ich fand den schon sehr, sehr gut und vor allem atmosphärisch sehr dicht. Ich bin aber auch so ein bisschen immer hin und her gerissen bei Oscar Perkins, weil diesen Gretel und Hansel Film von ihm fand ich eher meh, so. Longlegs dann wieder gut. Der andere Punkt ist, das ist der halbe Punkt, ist Stephen King-Verfilmung, weil das kann natürlich in alle Richtungen immer gehen, wie wir die letzten Jahre des Öfteren gemerkt haben. Gerade
Obacht geboten.
Ja, gerade bei seinen Kurzgeschichten, also mich nervt es auch ehrlich gesagt, dass dieses Stephen King-Label so ein Schrottlabel mittlerweile ist. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, weil ich dich ja einmal gefragt hatte dann so, was gibt's denn überhaupt an guten Stephen King Kurzgeschichtenverfilmungen? Mhm. Da gibt's ja schon einige, zum Beispiel natürlich Stand By Me ist ja einer meiner Lieblingsfilme, die Verurteilten, sowas. Aber ich habe dann nochmal nachgeschaut und tatsächlich, Stand By Me geht, glaube ich, ungefähr 80 bis 90 Seiten die Geschichte, die Verurteilten über 100 und sowas wie The Monkey hat jetzt gerade mal 40 Seiten. So, ja. Und okay. Das ist,
ich glaube, in der deutschen Übersetzung hat es sogar 60 Seiten.
Oder, ja, okay, der deutsche ist mal ein bisschen länger. Aber dann war das dann bei den anderen vielleicht trotzdem.
Klar, also weniger die Hälfte. Als, ja.
Aber ich habe schon auch das Gefühl, es ist oft, es scheitert bei Kurzgeschichtenverfilmungen daran, was sie dazu dichten müssten, weil es meist auch auf eine klare Idee ausgelegt ist. Und das ist immer, da können wir dann später nochmal drüber reden, ob das dem Film wirklich zum Verhängnis wird. Auf jeden Fall, der dritte Grund war für mich, dass viele Leute im Vorfeld geschrieben haben, es wäre so eine Art Final Destination. Mir war tatsächlich nicht so bewusst vorher, dass es so in die Comedy-Richtung auch geht, der Film dann selbst. Jedenfalls nicht, dass es so extrem wird.
Was ja auch unüblich ist für den Regisseur.
Genau. Also man kann, glaube ich, sagen, es ist eine Horror-Komödie auf jeden Fall.
Definitiv.
Genau, und dieses Final Destination, dieser Vergleich hat mich auf jeden Fall auch gereizt.
Ja, ich muss sagen, ich bin da relativ unbefangen rangegangen und hatte jetzt auch, war auch relativ gleichgültig, was den Film anging. Ich hatte mir noch nicht viel dazu angeguckt, habe mir dann die Castliste durchgelesen und war dadurch dann ein bisschen neugieriger auf jeden Fall. Da sind ja ein paar coole Namen dabei. Theo James, ja, war letztes Jahr immer in der guten Gentleman-Serie, also auch nicht schlecht. Tatjana Maslany, Elijah Wood, Adam Scott, also richtig coole Namen eigentlich dabei. Da war ich dann ein bisschen neugieriger. Stephen King ist auch immer so ein bisschen Hit und Miss. Ich würde sagen, das war eigentlich auch schon immer so. Also es gab immer miese Stephen King-Adaptionen, es gab immer richtig geile und das wurde halt jetzt in der Moderne nochmal so ein großer neuer Hype durch den riesen S-Erfolg halt entfacht, wodurch sich alle irgendwie nochmal wieder drauf stürzen. Deswegen, aber neugierig bin ich schon, also der hat zumindest irgendwie Potenzial, um so ein bisschen, ich sag mal, originellere Geschichten, Vorlagen zu liefern. Und ja, mit Osgood Perkins hatte ich tatsächlich noch nicht so viele Berührungspunkte. Ich habe Longlegs relativ spät nachgeholt, aber kannte den halt vorher schon. Fand den okay. Also ich war jetzt kein riesen Longlegs-Fan. Gerade nach hinten zerfasert der für mich sehr, aber er ist echt stark inszeniert und Nicolas Cage ist halt ein großer Selling Point auf jeden Fall. Und ich muss sagen, jetzt inzwischen, ich habe mir mal so ganz neugierig, wie ich das dann gerne auch mal mache, auch Podcast als Anlass nehme, jetzt mich durch die Filmografie ein bisschen gearbeitet. Ich habe ausgerechnet Gretel und Hansel noch nicht gesehen, aber die anderen, die seine ersten beiden, habe ich jetzt gesehen. Und mein Fazit ist so ein bisschen, er ist wahrscheinlich der spannendste Regisseur, von dem ich keinen Film so richtig mag.
Also, man kann sagen, die anderen beiden sind einmal der Netflix-Film.
Genau, Netflix-Film, I'm the Pretty Thing That Lives in This House.
Genau, und heißt. Dann noch, wie ist der andere?
Black Coat's Daughter.
Genau. Mit
Emma Tochter Roberts? Des Teufels. Emma Roberts, Kiernan Shipka und Lucy Boynton, die dann auch in dem anderen, im Netflix-Film mitspielt. Und James Remar auch noch. Also coole Besetzung. Und Lauren Holly, also eigentlich auch eine ziemlich coole Besetzung. Er hat echt eine coole Handschrift auch wiedererkennbar. Sorgt für richtig coolen Slow-Burn-Horror irgendwie so. Also sorgt immer für eine schöne Stimmung und schafft es auch so, ich finde auch so Räume ganz geil zu inszenieren und abzufilmen. Zwar auch ähnlich oft von Film zu Film, aber ist ja auch okay, macht er dann seine Handschrift aus und dadurch entsteht wirklich nur so eine coole Stimmung. Manchmal ist der Payoff da auch bei der Inszenierung nicht maximal, da kann er noch ein bisschen mehr von Mike Flanagan lernen, würde ich sagen. Aber so, es schwächelt für mich immer so am Drehbuch stark inzwischen. Also auch ähnliche Schwächen oft. Also auch wenn er die, also ich glaube bei Gretel und Hansel, wird er eigentlich deutsch ausgesprochen, der Film, oder englisch? Keine heißt der Gretel und Hansel oder Gretel und Hansel?
Gretel und Hansel.
Ist ja auch egal. Da hat er, glaube ich, ja nicht das Drehbuch komplett selber geschrieben, aber es scheint, scheint ja auch
aber
nicht
geholfen zu haben. Aber der hat geile Bilder.
Er hat geile Bilder, das auf jeden Fall.
Aber für mich ist das oft so eine Schwäche, weil er hat oft, ich habe so das Gefühl, es greift glaub, vielleicht auch schon ein bisschen beim Monkey-Fazit vorweg, aber ich wollte trotzdem jetzt mein Oscar-Abhandlung kurz hier erledigen. Hat ein bisschen das Gefühl, er hat irgendwie was zu sagen, er spricht immer Themen an und versucht dazu irgendwie so Horroranalogien zu finden, aber manchmal habe ich das Gefühl, er weiß nicht genau, wie er das sagen soll und hat dann, abgesehen von der Grundidee, nicht viel darüber hinaus zu sagen und da fehlt mir manchmal so ein bisschen mehr Substanz, wo es dann ein bisschen tiefer geht. Und das stört mich so ein bisschen. Und die Dialoge sind manchmal völlig aus der Hölle. Aber sonst finde ich ihn trotzdem spannend als Regisseur. Und ich freue mich auf alles, was er macht jetzt inzwischen. Auf jeden Fall.
Ja.
Ist ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu ihm.
Ja. Ich habe im Vorfeld natürlich Longlegs nachgeholt, den ich auch für maßlos überschätzt halte, aber als sehr stimmungsvoll inszeniert. Ja. Wie hieß der jetzt nochmal? Daughter? Was für eine Daughter?
Black Coats Daughter. Ich glaube, im Deutsch heißt er wirklich die Tochter des Teufels einfach
die
nur.
Die Tochter des Teufels. Ja, den habe ich auch damals angeschaut. Den mochte ich. Den anderen habe ich gar nicht gesehen, nachdem ich da so viel Schlechtes drüber gelesen habe über den. Ich glaube, das ist der Netflix-Film.
Genau.
Dann, und Gretel und Hansel habe ich natürlich sofort nachgeholt. Was heißt nachgeholt? Den habe ich mir sofort angeguckt sogar, als der neu war und fand den inszenatorisch sehr gelungen. Aber ich glaube, da sind wir alle irgendwie auf einem Nenner, weil inhaltlich ist das sind das oftmals so Allgemeinplätze, die er so vorausstellt vor seine Geschichten. Es geht dann um Trauer, es geht um Schuld, es geht um irgendwelche in Anführungsstrichen wichtigen Sachen und dann versucht er die so abzuarbeiten, so unausgereift, halbgar, aber inszenatorisch natürlich hochbegabt. Und dadurch entstehen dann so Filme, die nicht genau wissen, was sie sein wollen, wie zum Beispiel The Monkey.
Das ist dein Fazit im Grunde auch schon vorweggenommen.
Ja, ich habe auch die Filmstartskritik geschrieben, liebe Leute. Also wenn ihr da mal
wenn ihr lesen könnt.
Wenn ihr lesen könnt und wenn ihr lesen wollt, weil die ist saulang. Markus hat schon gesehen, wie viel Text das ist.
Ich war
ist.
Ein bisschen überrascht, wie lang
geworden. Ich habe wirklich alles detailliert niedergeschrieben. Genau. Aber ja, ich habe erstmal immer Lust auf Stephen King-Verfilmungen. Ich habe das ja auch bei mir als kleines privates Projekt, dass ich die alle nach und nach abarbeiten will. Ich habe jetzt 66 geguckt, es gibt 81 aktuell.
Gibt es auch einen schönen Artikel von dir auf Filmstarts?
Genau, der auch immer aktualisiert wird um die Zahl. und ich freue mich eigentlich immer, weil so scheiße Stephen King-Verfilmungen auch sein mögen, die haben immer noch diesen eigenen Charme. Also man merkt so, dass das eine Stephen King-Verfilmung ist. Und ja, ich war neugierig, weil ja auch im Vorfeld geschrieben wurde, wie brutal dieser Film ist und dass Osgood da jetzt mal so richtig einen raushaut in Sachen Brutalität und vielleicht knüpfen wir da als erstes an, weil ich glaube, das wird auch das Thema sein, was diesen Film irgendwie auch in Genrekreisen noch so ein bisschen am Leben erhalten lassen wird, weil ich glaube, darüber hinaus wird dieser Film nicht mehr viel besprochen. Es wird eher.
Das ist eine gute Frage. Ich habe vorhin nochmal geguckt, er kommt ziemlich gut weg, so bei, zumindest bei US-Kritiken.
Aber auch, weil sie viel schreiben, wie brutal der Film ist.
Wahrscheinlich schon, aber das haben die auch selber relativ smart forciert. Ne? Es gab ja jetzt kurz vor Start jetzt diese Kampagne, dass sie öffentlich gemacht haben, hier Neon, der US-Verleih, dass sie den so einen neuen Trailer eingereicht haben bei US-Fernsehen und bei ganz vielen Fernsehsendern und dann der von vier großen Stationen, ohne die jetzt namentlich genannt zu haben, abgelehnt wurde, weil er zu brutal war. Und damit haben sie dann eine Werbekampagne gemacht und das halt öffentlich gemacht.
Und ja, und es war doch auch irgendwie, dass der The Monkey Trailer auch einen Rekord gebrochen hat, weil der auf TikTok, auf YouTube und bla 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 als Independent Horror
die meisten, größter, genau irgendwie so. Ja, also der Bass ist irgendwie schon da. Man muss gucken, ob sich das umwandeln lässt in.
Und der Bass kommt über sowohl natürlich, weil Osgood Perkins mit Longlegs einfach einfach was in der Tasche hat, was er vorweisen kann. Auch ein Hit, der war ja auch sehr erfolgreich. Und natürlich durch die Brutalität. Und ich weiß, unsere Zuschauer sehnen sich danach.
Nach Blut.
Nach Gewalt. Und ich weiß gar nicht, ob der inzwischen schon eine FSK hat. Hat das einer von euch
gute
gecheckt?
Frage. Nee, weil, können als wir ja nebenbei haben, on the fly kurz mal machen.
Ja, kannst du ja mal kurz.
Letztes Mal gab es noch keine, genau.
Ich würde fast raten, dass der ab 16 ist.
Würde ich nämlich auch vermuten.
Weil er so cartoonesk ist?
Ja, genau. Also das ist auch die Sache, was ich sagen würde. Er ist schon brutal. Aber er fühlt sich nicht so an, weil die Gewalt halt natürlich total drüber ist und eher für einen Gag da ist, als dass sie irgendwie wehtun würde oder so. Mhm. Also das Höchste, was wehtut, ist, dass du mal so machst, weil es irgendwie auch lustig ist, dass es jetzt so passiert. Mhm. Aber ja, schlimm ist er nicht.
Ja, zumal auch, also gerade für Osgood Perkins Verhältnisse, der ja schön handwerklich viele Sachen macht, ist auch viel so mit CGI, Blut und explodierenden Sachen und so, wo ich so denke, och, das juckt mich jetzt dadurch noch weniger, als es eigentlich sein könnte.
Ja, also ich weiß gar nicht, woher dieser Final Destination Vergleich kommt. Ich glaube, der hat sich einfach aus dem Trailer dann ergeben, weil diese zufällige Verkettung von Ereignissen, die dann zum Tod führen. Ja, also ich kann ja auch schon mal anfangen. Also
16.
Ab 16, ja. Na gut. Also vor 10 Jahren wäre das auf jeden Fall ein 100%ig FSK 18 Ding gewesen.
Ja, das stimmt.
Er ist auf jeden Fall wirklich brutal. Es gibt auch so, die Kreativität nimmt zwar im Laufe des Films merklich ab. Also es wird immer banaler, würde ich sagen. Aber er hat einige nette Gewalteffekte, die auch zum Schmunzeln gut sind. Der Pool Ja, den will genau. ich jetzt mal das hier ist, einmal.
Ja. Sieht man ja auch schon im Trailer, ne?
Ja? Ich habe den Trailer tatsächlich
ich auch nicht gesehen. Gesehen.
Ich weiß nicht, ob man da alles sieht, aber man sieht schon recht viel davon.
Okay. Das ist auch das, wo der Humor noch am ehesten funktioniert, finde ich. Sonst ist Osgood, glaube ich, nicht so der, ich weiß nicht, aber
ein Spaßvogel?
Ja, na, vielleicht ist er, kann natürlich so, will ich mir jetzt nichts Falsches unterstellen, so ist er vielleicht ein Spaßvogel, aber sonst so mit Humor und Comedy, das kommt im Film nicht so gut rüber.
Das wird ja auch deutlich daran, dass eben die Gewalt im Film ja auch oftmals in einem anderen Kontext passiert. Also du hast einmal diese Fun-Splatter-Gewalt, die irgendwelche Leute trifft und das ist einfach nur dafür da, um zu sehen, wie Menschen explodieren, was ja lustig sein kann, wenn es ein gutes Timing hat, so wie die Pool-Sequenz, weil das knallt einfach.
Das war so, glaube ich, auch die einzige Stelle, wo ich mal so, wow.
Dann hast du natürlich auch irgendwie, wenn es die beiden Brüder privat erwischt, wo es dann auf einmal so eine emotionale Schwere haben soll und dann im Nachhinein bei irgendwelchen Beerdigungen auf einmal daraus Gags gezogen werden. Und das zieht sich so durch diesen Film durch, dass ich das Gefühl hatte, Osgood Perkins war sich entweder nicht sicher, ob er eine reine Fun-Splatter-Komödie machen darf oder machen kann, oder er war sich eben nicht sicher, ob er wirklich auch einen ernsten Film über, weiß ich nicht, um Trauer, es geht ja irgendwie um wie bei fast allen Stephen King Sachen, um die Vergangenheit, die einen wieder einholt. Und,
ja klar, die Schuld, die eigene Schuld.
Schuld, an wie, Sachen, genau. Und das nimmt für den Film, der mit der Eröffnungsszene, das muss man ja auch sagen, wo Adam Scott auftritt, und ganz klar die Weichen dafür stellt, dass wir hier so einen Retro-Reißer bekommen, der voll auf Übertreibung setzt, nimmt das irgendwann im Film ganz schön den Wind aus den Segeln. Und man muss sagen, es wird auch immer öder.
Ja.
Weil er findet ja nichts über die Figuren heraus.
Also ich finde auch, wenn du sagst ja, er fühlt sich ein bisschen unentschieden an, was die Gewalt angeht. Ich finde, das macht er schon irgendwie zum Thema, weil gerade durch die Mutterfigur, die ja auch ihren Kindern irgendwie so einen Umgang mit dem Tod beibringen will und sowas, geht es schon um so die Banalität davon auch, dass es halt, weiß ich, ich war so ein bisschen enttäuscht teilweise von der Gewalt, weil sie so banal ist einfach und manchmal hast du ja überhaupt keine kreativen Tode oder sowas, sondern jemand platzt einfach die Pulsader auf und der ist dann tot und sowas. Und ich finde, das macht er schon auch zum Thema, dass es halt Tod nicht sowas sein muss, dass da irgendjemand eine lange Krankheit hat und dann stirbt der ganz punktvoll, sondern es kann halt einfach jeden Tag passieren und dann ist dein Bruder oder was auch immer weg. So, aber ja, es führt halt auch dazu, dass es, wenn er das dann auf andere Leute anwenden will und sowas, dann wird es halt banal für den Film.
Ja,
so, und das
naja, zumal, also das ist schon ein Punkt, genau, mit der Banalität des Todes und so, darum geht es ja wirklich irgendwie, und das ist auch dann auch schon am ehesten dieser Final Destination Aspekt einfach, dass es halt so eine Verkettung von unglücklichen Zufällen sein kann, Willkür. Und darum ist der Vergleich auch durchaus angebracht. Also ich habe mich auch daran erinnert gefühlt, aber dachte mir auch jedes Mal, egal wie schlechter die Final Destination Fortsetzung auch irgendwann wurden, das machen die in allen, fast allen
Todesszenen
origineller.
Die sind halt
sadistisch
trotzdem immer noch.
Ja, genau.
Also die haben auch eine Lust.
Ja, genau.
Einfach auch,
ja.
Ne?
Also das ist halt so ein bisschen Final Destination Light. Selbst die Szenen, die sonst am ehesten vielleicht noch für Spaß sorgen könnten in dem Kontext, stinken dagegen halt dann doch irgendwie ein bisschen ab. Naja, und ist halt so das Problem, das hat Pascal so ein bisschen schon angerissen, so tonal findet der nicht so richtig in die Spur. Also die haben dann zwischendurch auch immer wieder so Aussprachen zwischen den Figuren, wo du so denkst, da kommt auch wieder das, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Dialoge, finde ich, sind nicht Osgoods Stärke. Also ganz oft, selbst in den normalsten Situationen, wenn man das in seinen Filmen normale Situationen identifizieren kann, aber die gibt es ja durchaus, sprechen die Figuren immer so ganz seltsam und so komisch aneinander vorbei, als ob ich manchmal
so
denke.
Benebelt.
Sehr, so benebelt, ja, und gar nicht richtig miteinander. Und da denke ich mir so, das kannst du mal machen oder bei bestimmten Figuren ist ja auch irgendwie ein Stilmittel, um die entrückt darzustellen oder so, dass Nicolas Cage völlig abwesend ist. In Longlegs ist klar.
Trägt ja beizuwirken.
Oder auch, aber selbst die hier, Micah Monroe, Figur auch, die ist ja auch.
Auch was Autistisches.
Genau. Mhm. Da passt das halt. Aber hier, wenn sich einfach zwei Leute irgendwie aussprechen oder normal in der Familie miteinander reden sollen,
wenn
dann
du so
denken
zwei
wir so,
zwölfjährige Brüder hast, die einfach nur normal reden können. Also, ist ja auch keiner von irgendwie besonders von den beiden. Also, dass man
genau,
sich irgendwie denken
und
würde.
Und da ergibt es für mich einfach überhaupt keinen Sinn und erschwert mir eher den Zugang zu den Figuren. Und das einerseits und dann eben wirklich diese tonalen Switche, diese Wechsel zwischen den Tonalitäten, die er nicht so richtig unter einen Hut kriegt. Also, macht er sich jetzt über Sachen lustig? Soll das jetzt doch richtig emotional sein und mir nahe gehen? Soll ich mit den Figuren irgendwie mitfühlen? Dann wird doch wieder gleich ein Gag daraus gemacht. Und das passt für mich nicht so richtig zusammen, bis zum Schluss nicht. Und nach hinten raus eher noch schlimmer als am Anfang.
Er ist irgendwie sehr impulsiv darin, welchen Ideen er folgt und sowas.
Ja, genau, ja. Als ob es beim Drehen ihm so eingefallen wäre. Ach, jetzt mach doch das. Ach, nee,
das wäre jetzt lustig.
Ja.
Da lachen
genau,
bestimmt
alle. Genau.
Ja, das wirft natürlich kein gutes Licht auf Osgood Perkins Verständnis von Humor. Ja, das ist so.
Es ist so ein bisschen, woran ich denken musste damals. Ich habe mal die ganzen Tobey Hooper-Filme nachgeholt, auch sowas wie Eaten Alive oder halt Texas Chainsaw Massacre 2 ist für mich ein großes Beispiel. Ist auch jemand, das ist ein super Horrorregisseur gewesen. Aber wenn er Gags macht, merkst du einfach, es ist kein lustiger Mensch. So habe ich mich auch gefühlt jetzt bei Osgood Perkins so.
Texas Chainsaw Massacre 2 ist schon grandios.
Der ist wild, aber ich finde, wenn der wirklich richtige Gags haben möchte, dann zündet das fast gar nicht.
Okay.
Oh.
Ja, obwohl Osgood Perkins Auftritt in The Monkey noch halbwegs lustig ist, finde ich. Also sein eigener.
Ja.
Da funktioniert der Humor abseits von den Splatter-Szenen, finde ich, noch fast am besten.
Und er schreibt sich ja auch was Schönes.
Ja, genau. Das fand ich noch halbwegs lustig.
Ich finde sonst, gerade, wir fangen ja an, wie ihr meintet, mit Adam Scott, da fängt der Film ja an mit so einem Freeze-Frame auch so. Von wegen so, was denkt ihr, wie ich hergekommen bin in diese Situation?
Ja. Und
so.
Ja.
Und dadurch, das ist sowas so, da denkt jemand, das sind doch Ideen, die lustig sind, aber.
Naja, zumal auch, ich finde, das ist ja trotzdem noch relativ wild so am Anfang, aber das zieht ja auch nicht so ganz durch. Auch da ist er sich nicht so ganz einig, der Film oder Osgood Perkins. Wenn er wenigstens die ganze Zeit so voll drüber wäre und so richtig crazy, so wie Stephen King das angepriesen hat, der hat ja irgendwie gesagt, der Film ist bad shit insane.
Da weiß man schon, dass der scheiße ist.
Und wahrscheinlich ist das schon ein schlechtes Indiz und es passieren ja auch verrückte Sachen, aber insgesamt ist er dann doch nicht drüber genug, dass ich da aus der Warte so Spaß mit ihm haben könnte.
Das ist ja auch nicht weit genug. Ich fand das auch schon so seltsam, dass er den Kindern so viel Zeit gibt, einfach, also über die Hälfte der Laufzeit ist ja vielleicht, also gefühlt, das ist, was glaube ich nicht so, wahrscheinlich ist es 30, 40 Minuten, was ja glaube ich die Hälfte ist.
Ja, gefühlt war es schon so die Hälfte.
Und da kommst du ja auch irgendwann an so einen Punkt, wo du denkst, so, ja, wir haben es auch jetzt verstanden, der eine Bruder wird irgendwie gemobbt in der Schule, der kriegt die Banane auf den Kopf und ist deswegen böse und der andere Bruder ist irgendwie cool. Und
vor allem fand ich da eigentlich interessant, dass ja die Beziehung zwischen den Brüdern schon als Kinder so super problematisch ist, also die sind ja eigentlich schon als Jugendliche
die
verfeindet
schon,
so, ja.
Obwohl er im Off sagt, er liebt ihn, aber man weiß nicht warum.
Genau.
Man kriegt überhaupt nicht mit warum.
Und ich musste da an sowas wie Black Phone auch denken, was ja auch in diesem Stephen King-Kosmos stattfindet, wo es ja total hart, wie diese Kindergewalt auch dargestellt wird, so auch untereinander, wie die miteinander umgehen. Mhm. Und ich finde, der hat schon Anzeichen davon, wie die halt immer wieder nach Hause kommen, der ist voll mit irgendwelcher Scheiße, die sie wieder.
Grausamkeiten in der Schule halt, ne?
Mhm. Aber das wischt er dann irgendwie mit so einem Gag wieder weg.
Ja, das ist das Problem, also dieses. Ich glaube, ich habe das bei mir im Text mit so einer Pointenhaftigkeit. Wenn du so eine zwanghafte Pointenhaftigkeit hast, wenn du gar nicht weißt, wenn du immer so denkst, ich erzähle jetzt mal was ganz Schlimmes, aber dann kommt der Kick. Und dann ist die Szene eigentlich für sich genommen ja schon wieder egal, weil du als Zuschauer dann das Gefühl hast, das, was er mir da gerade erzählen wollte, das hat er ja gar nicht ernst genommen. Aber du merkst halt, dass es ernst nimmt, weil er so viel Zeit da rein investiert.
Ja, genau, und das meinte ich eben mit uneins, was er denn eigentlich will und was er so erzeugen will beim Zuschauer oder was er generell über die Figuren erzählen will oder wie wichtig ihm die sind.
Und das setzt sich ja dann auch fort, weil wir machen ja dann irgendwann den Sprung von 1999 in damals 2024, glaube ich. Der Film spielt ja 2025.
Ich glaube.
Und da lernen wir dann den erwachsenen Hal kennen und der arbeitet, ich weiß gar nicht, wo arbeitet der nochmal, in irgendeinem Supermarkt?
Oder ich glaube ja, so ein oder
genau.
Grocery Store.
Er hat ein Kind, aber von dem hat er sich distanziert, mit einer Begründung, wie er nach und nach herauskommt und der hat jetzt irgendwie dann nochmal eine Woche Zeit, mit diesem Kind einen Roadtrip zu machen, bevor der Junge, dessen Name ich mir nicht aufgeschrieben
habe. Ist der nicht Petey oder so?
Petey? Ja, Petey. Ja. Colin O'Brien. Petey. Doch, habe ich aufgeschrieben. Ja. Dann von Elijah Wood adoptiert wird, dem selbsternannten Experten fürs Vatersein, ohne Vater zu sein. Und da machen sie einen Roadtrip, ganz klassisch. Der Weg ist das Ziel, man wächst zusammen und auch das ist wieder sowas, wo man merkt, dass der unfassbar viel Zeit in diese Beziehung investiert, ohne dass irgendwas dabei rumkommt. Also es, irgendwie hat man so das Gefühl, er hat dieses Gerüst gebaut, das Emotionale, um es aber letztendlich nur für den nächsten doofen Gag zu verblasen, was ja dann auch im Finale ganz deutlich wird, wenn die beiden Brüder ... aufeinandertreffen.
Ja, total. Bis du das jetzt erwähnt hattest, dann ist es mir auch wieder ein bisschen wiedergekommen, auch mit dem Namen sogar und so, aber hatte ich das auch schon wieder verdrängt, dass er einen Sohn hatte dann später. Also mir ging es halt, im Kopf waren es dann nur diese Zwillinge. Ja, ich finde, Theo James macht das erstaunlich cool irgendwie. Also wäre in einem besseren Film, hätte mir das auch noch mehr Spaß gemacht. Aber der hat, glaube ich, schon auch Spaß gehabt an der ganzen Sache, auch diese zwei sehr unterschiedlichen Figuren zu spielen. Aber ist dann auch verschenkt. So wie übrigens auch der Rest des Casts, was auch so ein bisschen, Etikettenschwindel kann man nicht sagen. Die hängt jetzt nicht so an die große Glocke, aber was mich ja so ein bisschen vorher neugierig gemacht hat. Also wir haben jetzt die zwei Szenen mit jeweils mit, also eine mit Elijah Wood und eine mit Adam Scott angesprochen. Das sind auch die beiden Szenen, ja, die wir jetzt haben. Also ohne jetzt.
Von Adam Scott wusste ich gar nicht, dass der, ja, mitspielt. Ich dachte, das wäre vielleicht jetzt so eine Überraschungs-Cameo, dank dieser Apple-Serie, die alle mögen.
Severance, ja.
Severance, ja.
Nee, das
von Elijah Wood hätte ich auch gerne mehr gesehen, aber das wäre dann auch wieder so ein Gag-Auftritt gewesen, wo er so ein bisschen rumspinnen kann, und diese eine Szene, es hat halt gereicht so.
Ja, für die Figur hat es gereicht.
Ich liebe Elijah Wood.
Genau, ich hätte auch gerne mehr von ihm gesehen, aber für die Figur hat es auf jeden Fall gereicht. Ja, die war da genau dafür da, und das war dann auch okay, aber ich fand es dann für mich selber ein bisschen schade. Also ich hätte gerne mehr noch von denen gesehen. Aber Theo James fängt das erst an sich ganz gut auf, aber er kann halt noch nichts gegen den Rest machen.
Nee, weil auch irgendwann ja das Problem noch kommt, es werden dann Figuren vorgestellt, die so völlig egal sind. Es gibt ja dann diesen schwarzhaarigen Ricky, der sich die Haare aus dem Gesicht immer pustet, und der dann auch irgendwie eine Obsession mit dem Affen.
Aber ich voll vergessen.
Ja, der kriegt dann so eine Obsession mit dem Affen, weil sie ihn an seinen Vater erinnert.
Was und zum Geier, ja.
So der hat dann so einen Bruder, der immer im Sessel sitzt und so ein Militärfreak ist, der die Waffen liefert, und es ist so.
Das waren auch alles Gags, oder?
Also ich war ein einziger nicht, Gag, aber auch nur um die Laufzeit auszustellen.
Da muss ich aber sagen, also das ist ja übrigens der Killer aus Halloween Ends, der Typ. Ja, ich weiß. Zeit drüber nachgedacht, weil ich die kenne. Auf der einen Seite finde ich, dass die Figur in ihrer Einführung gut funktioniert hat, weil in diese, als Horrorkomödie, das ist halt wirklich eine Parodie von einem Stephen King Bösewicht eigentlich. So, das fand ich irgendwie ganz lustig. Und auf der anderen Seite, haben wir noch gar nicht gesagt, Oscar Perkins ist ja der Sohn von Anthony Perkins. Mhm. Oder nee, ist es sein Sohn, Vater? Ja.
Oscar Perkins ist der Vater von Anthony Perkins, ja.
Ja, anders.
Naja, auch tatsächlich. Also sein Großvater ist auch Osgood, tatsächlich.
Okay. Also stimmt.
Das stimmt alles. Jedenfalls das Wichtigste ist Osgood jetzt, der neue, der aktuelle,
ja, also Osgood, der Sohn von Anthony Perkins. Der Hauptdarsteller aus Psycho damals, so. Ja. Und dass dieses Vaterthema immer so drin ist, das passt ja irgendwie dann, das finde ich, macht nochmal eine interessante Ebene auf, was Oscar Perkins schaffen angeht. So.
Ja, das macht, also habe ich auch in meinem Text drin, das macht eine interessante Ebene auf dem Papier auf, aber ja, das ist,
wenn man drüber reden will, ist es vorbei.
Genau, ja, aber das ist genau das Problem, das ist, weil das ist eine Ebene, die du in den Film reinträgst, die im Film nicht drin ist, wirklich. Also es ist, man kann darüber reden, ob das vielleicht jetzt auch mal eine therapeutische Ebene hat, so dass der Vater ihm den Horror vererbt hat und er jetzt da versucht mit umzugehen, weil das ist ja auch das Thema des Films so irgendwie. Aber das ist
ich kann mir schon vorstellen, dass das in seinem Kopf auch selber schon rumgegeistert ist, aber er kriegt mit das Sicherheit eben nicht so richtig.
Aber der Film macht
nichts
drauf,
so.
Also der Film kriegt
diese Plattitüden, wenn man drüber
genau
redet.
Genau, das meine ich eben so generell als so eins seiner Probleme, was sich durch sein ganzes Schaffen zieht, irgendwie, wenn er bestimmte Themen beackern will, und das ist eine
Metaebene, die ist um den Film zu intellektualisieren, dass man dann sagen kann, aber der hat doch, da geht es ja schon auch um ein bisschen mehr. Der hat ja auch einen therapeutischen Effekt, der Film.
Wobei ich finde, dass eigentlich müsste das dem Film schwerer vorwerfbar sein, weil gerade so Sachen wie Longlegs oder auch Gretel und Hansel und sowas, die stellen sich ja auch so aus, als ob es um mehr geht und sowas. Mhm. Und dann ist da halt wenig dahinter. Das ist ja wirklich eine straighte Comedy irgendwann. Und trotzdem hat man das Gefühl, da ist nichts dahinter.
Ja. Oh. Ja, oder genau, ja, da ist nichts dahinter. Das sind alles Behauptungen. Das ist so ein Film, der sehr behauptet ist. Aber diese Ricky-Figur, die Einführung mochte ich auch gerne. Mhm. Man sieht ja dann, wie er diesen Hügel hochläuft und sich die Haare so aus dem Gesicht pustet. Das ist, ich mag das ganz gerne, weil, wie du schon gesagt hast, es könnte ja nicht nur eine Einführung für einen Stephen King Bösewicht sein, es könnte ja auch ein Stephen King Held sein. Ne? Also die funktionieren ja auch oftmals so als völlige gesellschaftliche Randfiguren, die dann nach und nach auf einmal merken so, okay, ich habe so eine Beziehung zu, ich schaffe das irgendwie. Aber in dem Fall ist es ja wirklich, das ist ja Comic Relief. Also, wirklich.
In dem Moment bei der Einführung wusstest du es halt noch nicht, konntest es noch nicht so recht reich einordnen, aber es wird ja immer schlimmer. Ja
und immer unnötiger, weil es passiert ja nichts mit dieser Figur.
Ja. Bis zu einem Punkt, wo auch selbst er so seinen eigenen, dieses Final Destination dann in einer bestimmten Szene dann auch so vernachlässigt. Also, wenn es darum geht, dass es eigentlich ja immer
die inneren Gesetze.
Genau. Mhm. Das ist ja dann immer so, also, wir werden jetzt nicht groß ausgesprochen, aber das ist ja immer so eher so Unfälle sind oder es halt aussieht wie Unfälle. Und da gibt es halt so eine Szene, wo es halt komplett selbst das über Bord geworfen wird, wo ich mir so denke,
wo es gezielt wird.
Behaltet doch wenigstens das dabei, um das irgendwie so in der, die Sparte so ein bisschen kohärent zu machen, aber das.
Ja. Vor allem, da hättest du ja auch was anderes machen können und ist jetzt gerade ein bisschen doof für alle Zuhörer.
Ja,
so
genau,
labern, aber. Ja, ist, allerdings, ich fand ihn nicht komplett scheiße, wie, glaube ich, ihr beide, gleich mit meinem Fazit. Was ich auch immer noch mag bei Osgood Perkins ist halt einfach, wie er so verlassene amerikanische Gegenden inszeniert. Ich finde, dass das auch bei The Monkey gut funktioniert. Also wie er so diese Motelanlage einfängt. Ich finde, das hat einfach was. Ich finde auch, wie er dieses, sie gehen dann irgendwann zurück nach Maine und dann bist du in diesen kargen Feldern und diese einsamen Wohnhäuser und wie die irgendwie nicht nur draußen, sondern auch drin in der Zeit stehen geblieben sind. Ich finde, davon hat The Monkey zu wenig, um da irgendwie einen Film über das abgehängte Amerika sein zu können. Das ist er nicht. Das ist Longlegs wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Aber da merkt man immerhin dieses inszenatorische Gespür für Räumlichkeiten, für Geografie, was Oscar Perkins ja im Prinzip seit dem ersten Film eigentlich hat, ne?
Ja, total. Das zieht sich durch.
Deswegen, ich bin immer noch der Hoffnung, dass der nächste Film wird's. Das ist immer Oscar Perkins, der nächste Film kriegt es hin, seine Stärken unter einen Hut zu kriegen. Also er muss ja auch nicht, vielleicht ist das ja auch das Problem bei Oscar Perkins, dass er denkt, er muss einen Horrorfilm machen.
Weiß ich nicht. Das Thema vom Erbe vielleicht, ja.
Ja, vielleicht sieht er sich ja gezwungen, so, dass er immer
im Horror. Sollte mal was anderes probieren, ja.
Vielleicht sollte er einfach mal ein Drama machen, so, was irgendwo.
Hauptsache keine Komödie.
Stimmt, ja. Irgendwie so ein Drama, was in einer amerikanischen Einöde spielt.
Hat er schon wieder was in der Pipeline?
Ja, tatsächlich, ja.
Oh, echt?
Ja, ja. Und das würde ich nämlich auch sagen. Also ich hoffe auch immer noch, hätte ich die Filme in der richtigen Reihenfolge geguckt, wäre ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen ernüchterter, aber dadurch, dass ich jetzt seine ersten Filme gesehen hat, die, finde ich, inszenatorisch noch ein bisschen stärker waren, habe ich schon auch immer noch Bock auf das, was er macht. Du hast recht, also ja, auch hier schafft er so spannende Räume und sorgt dafür gute Stimmung.
Stimmungsbilder.
Sehr gute Stimmungsbilder. Mhm. Aber so ganz inszenatorisch filigran und originell wie die anderen, finde ich es nicht. Also schwächelt er da auch ein bisschen. Aber trotzdem habe ich Bock auf das, was kommt.
Was kommt denn?
Keepers nennt sich das, glaube ich.
Erzähl uns mehr.
Erzähl ich gleich mehr. Ich wollte, das knüpft an das an, was ich vorhin sage. Ich würde mir einfach mal wünschen, er kriegt ein starkes Drehbuch von jemand anderem und macht daraus was richtig Geiles. So, das ist, glaube ich, das, was wo er wirklich mal was machen könnte, wo ich auch total an Bord wäre. Und
also dein Wunsch, um das jetzt erstmal kurz zusammenfassen, ist, Oscar Perkins schreibt deine Drehbücher verdammt nochmal nicht mehr selber.
Nicht mehr selber. Wie gesagt, kann auch nach hinten losgehen, wenn ihr sagt, Gretel und Hansel war jetzt auch nicht so der große Wurf, aber der braucht halt auch, Drehbuch ist ja auch nicht gleich Drehbuch, der braucht halt auch ein starkes Drehbuch. Und das zum nächsten Film, den er macht, der tatsächlich auch dieses Jahr noch kommen soll, ist gerade richtiger Vielfilmer, kriegt dann ein Drehbuch von einem anderen Typen, ist jetzt, glaube ich, auch kein großer Name, mal gucken.
Also bei Letterboxd ist es sein erster Credit.
Okay, also auch noch ein Newcomer, mal gucken. Und wieder mit Tatjana Maslany. Es ist, glaube ich, eher so ein kammerspielartiges Gedöns.
Wen also spielt denn Tatjana Maslany?
Es geht um so ein Pärchen.
Monkey.
Die Mutter.
Ach, die Munker.
Die Mugga. She-Hulk und aus Orphan Black kennt man sie, genau. Und
ich nicht. Kennst sie daraus nicht?
Ja, du bist ja auch kein Seriengucker. Du guckst ja nur, was war eine Serie, die du gesehen hast?
Die ich dieses Jahr gesehen habe.
Die du überhaupt gesehen hast.
Serien, die ich überhaupt gesehen habe, soll ich mal, also meine habe ich noch nie gesagt hier im Podcast, meine allerliebste Lieblingsserie ist The Wire.
Das musst du jetzt sagen, das ist jetzt die Antwort für die.
Ja, das ist die beste Serie, die ich hier gesehen habe. Meine allerliebste Lieblingsserie ist Sons of Anarchy.
Okay.
Ja. Aber ich habe letztens.
Und jetzt die Wahrheit?
Seitdem hat er auch keine Serien mehr gesehen.
Seitdem habe ich aufgehört, ja. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, so 3-4 Serien schon noch geguckt.
Immerhin.
House of the Dragon kam ja, glaube ich, letztes Jahr.
Mhm. Ja, stimmt.
War das auch letztes Jahr? Oder vor
Das ist schon 2 Jahre, glaube
ich. Irgendwas habe ich noch gesehen. Ich habe Pinguin gesehen.
Das ist doch gut.
Pinguin macht
das. Das ist doch gut, ja.
Ja.
Wo war stehen geblieben? Ach ja, da geht's irgendwie um so ein Pärchen, da geht eine abgelegene Hütte, der Mann muss dann aus irgendeinem Grund weg und sie ist dann alleine und da kommt irgend so eine finstere
Macht.
Der
Keeper.
Ein unbeschreibliches Böse.
So. Und das ist es dann. Mal gucken.
Das klingt erstmal okay.
Klingt auch wieder nach Stephen King ein bisschen.
Ja. Oder nach XYZ.
Oder nach XYZ.
Das klingt nach jedem Horror.
Hüttenhorror, ja. Aber
Hüttengaudi.
Hüttenhorror.
Aber vielleicht Tatjana Maslany war auch cool in dem Film.
Sie ist auch echt gut eigentlich. Also vielleicht jetzt, muss man gucken bei der Rollenwahl. Aber an sich finde ich die auch ziemlich cool. Und glaube ich auch, wenn das so eine One-Woman-Show wird, vielleicht diesmal mit einem starken Drehbuch und mit den Bildern von Oscar Perkins. Ich bin noch guter
Ding. Ja, Hütte klingt schon mal gut. Ja. Da kann er so schön den Wald inszenieren.
Ja.
Echt ohne Scheiß. Ich liebe das, wenn er das macht.
Er macht schöne, immer diese
manche Leute halten die Kamera auf dem im Wald und manche Leute erzählen was über den Wald.
Naja, und wirklich einfach nicht dieses, also dieses plumpe Jumpscare-Gewichse.
Weißt du, Pascal kommt aber zu mir und fragt mich, ob ich wieder was in irgendeinem Film gesehen habe, was da nicht drin ist. Und dann erzählt er was von, manche Leute zeigen den Wald und manche erzählen was.
Ja, ist ja so manchmal.
Der wird die Kamera lange in den Wald
halten. Als Wolfram bin ich gekommen und dann fragt er mich, hast du wieder was drin gesehen, was nicht da ist?
Ja. Naja.
Was Keepers uns so zeigt, was da ist.
Also es ist auch wirklich, Osgood Perkins wird auch noch lange mit Sicherheit ein Regisseur bleiben, wo ich mir immer alles noch von angucke. Einfach weil es ein Genre ist, was mich interessiert, weil er auch...
Na, und weil er schon auch was drauf hat eigentlich.
Und weil er was drauf hat und ich mag auch immer diese Okkult-Bezüge, diese Volk-Bezüge, das spricht
es ist ja total auch durch so Leute wie Robert Eggers en vogue.
Ja, und aber der ist echt nochmal...
Ja, aber ich meine, Osgood Perkins wahrscheinlich durch diese Vorarbeit auch von solchen Leuten.
Arthouse-Horror.
Genau, kann sowas wie Longlegs jetzt überhaupt so einschlagen und dann ist es vielleicht der nächste Name, den wir irgendwann später da.
Und Longlegs hat halt ein hervorragendes Marketing einfach, das muss man auch sagen. Offenbar zieht das heutzutage immer noch was Überraschendes. Oh, ja.
Total, und das versuchen sie bei The Monkey auch. Deswegen kann Monkey ein Hit werden oder nicht, beziehungsweise er wird bestimmt halbwegs erfolgreich. Er war ja auch nicht so teuer, glaube ich.
Also ich weiß jetzt,
hat das Budget jetzt nicht auf dem
Ich kann mir auch vorstellen, dass es da eine Crowd für gibt, die halt mega ablacht da und dann kommen die paar Kills.
Ja.
Trotzdem, selbst für die denke ich halt, dass da ein paar Sachen
Dann sollen sie lieber hier den Final Destination, den neuen, angucken, der jetzt bald kommt.
Hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich. Freuen wir uns drauf.
Ja.
Kommen wir zum Fazit? Und dann kommen wir zum Quiz. Was die Leute nämlich noch nicht wissen, ich habe ein Quiz vorbereitet.
Oh.
Ich habe ein Quiz vorbereitet, wie einst Christoph Pedersen.
Wie einst der große Christoph
Pedersen.
Vor einer Woche oder
seines
so.
Seines Zeichens Filmstart, Chefredakteur bei... ihr habt über was gesprochen?
Companion,
genau. Ja. Da hat er einen Box-Office-Quiz gemacht und ich habe auch eins vorbereitet, natürlich themengerecht über Stephen King-Verfilmungen anhand von Box-Office-Mojo. Welcher Film hat mehr eingespielt? Ich werde euch zwei Filme vorlesen und ihr sagt mir, cool. Ihr könnt auch ein bisschen über die Filme reden, weil wir haben ja noch Zeit. Mhm. Aber jetzt sagt ihr erstmal euer Fazit zum Affen und gebt bitte Punkte, Filmstarts, Punkte, Sterne, 1 bis 5.
Ja, also es klang ja auch alles jetzt schon so ein bisschen mit. Ich hatte mit manchen Kills hier halbwegs Spaß. Insgesamt findet der Film aber nie so einen richtigen guten Ton, weiß nicht genau, was er will und verschenkt da viel Potenzial. Gerade nach hinten raus wird es echt immer ein bisschen anstrengender und öder. Bei mir sind es dann 2 Sterne am Ende gewesen.
Ich glaube, ich konnte noch gar nicht richtig unterstreichen, wie kacke ich den eigentlich fand. hauptsächlich wegen dem Humor, weil der auch so penetrant da stattfindet einfach. Und ich finde, das ist auch so ein Film, der sich selber so extrem lustig findet und dir wirklich gefühlt diese Lachpausen lässt, damit du verstehst, was er da für geniale Gags geschrieben hat. Mhm. Und das finde ich ganz stimmend. Da rettet auch sowas wie der Pool-Gag, den ich cool fand, und so ein paar kleine Sachen. Und unter 100 Blindfliegern sind dann auch mal 3 dabei, die irgendwie zünden. aber bei mir sind es dann am Ende auch 1,5 Sterne. Mhm.
Ja, ich habe 2,5 gegeben, ich fand den auch nicht doll, aber ich habe noch ein paar Sachen für mich mitgenommen, die mir gefallen haben, aber insgesamt ist das ein sehr unausgereifter Film geworden leider und wir hoffen auf The Keepers. The Keepers, ja.
Sag
und
doch mal, wenn du jetzt so viele King-Sachen geguckt hast, King-Sachen. Sag doch mal...
auf welchem Platz landet der von den 80 Filmen?
Nee, sag doch mal eine Verfilmung, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, die du weitergeben würdest.
The Night Flyer.
Okay, kenne ich zum Beispiel auch gar nicht.
The Night Flyer geht um einen Sensationsjournalisten, der mit einem seltsamen Fall beauftragt wird, den er verfolgen soll, nämlich dass immer irgendwie ein Flugzeug nachts bei manchen Flughäfen landet und da sterben dann immer Leute. Und wie sich herausstellt, ist kein Spoiler, es wird recht früh klar, ist es ein Vampir, der Flugzeuge ansteuert und nachts unterwegs ist. Und der Vampir heißt Renfield. Aber das nur am Rande. Wirklich, sieht aus wie ein TV-Film, ist aber keiner. Und ist echt richtig. Die Stephen King-Sachen aus den 90ern sehen alle aus, du weißt.
Das ist aber jetzt kein gutes Verkaufsargument.
Nein, wenn ihr den googelt und die Bilder seht, ihr denkt euch, oh, das ist eine dreistündige TV-Serie. Das ist es aber nicht. Das ist ein richtiger Spielfilm. Und der ist wirklich gut. Night Flyer. Kann ich euch empfehlen.
Ist notiert.
Ja. Mit einem Schauspieler, dessen Name mir entfallen ist. Aber der lohnt sich. Nightflyer. Okay, nochmal zum Quiz. Ihr dürft nicht auf mein Zettelchen gucken, weil da, falls es hier irgendwie durchschimmert.
Kann das sowieso nicht sehen von hier. Ich nehme meine Brille ab.
Ja, nochmal.
Also jetzt ich gegen Markus, ja?
Du gegen Markus. Aber ich erkläre es nochmal, falls die Leute jetzt erst einschalten, warum auch immer, so die letzten 20 Minuten einfach.
Ja, für das Fazit. Gibt es kein Fazit mehr.
Ja.
Ihr seid zu weit.
Ihr seid schon zu weit. Ihr müsst nochmal 2 Minuten zurück. genau, also 2 Stephen King-Verfilmungen. Also Bücher, Kurzgeschichten, ich habe da jetzt keinen Unterschied gemacht. Es ist einfach eine Stephen King-Vorlage, die verfilmt wurde und im Kino lief und damit ein Einspielergebnis hat. Und es ist natürlich nicht inflationsbereinigt, das heißt, wenn da jetzt ein Film aus den 60ern gegen einen Film von 2022 antritt, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber Box Office hat eine Zahl rausgeworfen und diese Zahl habe ich aufgeschrieben und es treten immer zwei Stephen King-Verfilmungen gegeneinander an. Ich nenne euch die beiden. Welcher Film hat mehr eingespielt, wird meine Frage sein. Markus muss das Handy ausmachen, ne? Mein Lieber.
Ja, ja, sowieso. Und Flugmodus, glaube ich.
Dann könnt
ich
ihr.
Ich sehe nichts mehr ohne Brille. Das geht nicht.
Könnt ihr beide euren Tipp abgeben? Könnt noch ein bisschen darüber sprechen, warum ihr das vermutet? Okay, also
es ist nicht, wer schneller ist jetzt.
Nein, nein. Okay. Nein, nein. Und
einfach abwechselnd immer.
Oder? Genau. Dup, dup, dup. Ja. Und dann könnt ihr noch über die Filme reden, ob ihr die gesehen habt, ob ihr die empfehlen. Würdet es ja in einem Satz gemacht. Guter Film, Scheißfilm. Das reicht ja oft manchmal. Und bitte nicht auf meinen Zettel gucken, weil da steht dann alles. Und das erste Duell: Dr. Sleep gegen Dreamcatcher.
Da haust du ja gleich einen raus.
Mhm. Während ihr überlegt, kann ich sagen, ich finde Dr. Sleep ist ein hervorragender Film. Gerade im Director's Cut, Mike Flanagan. Ja. Dreamcatcher ist eine echte Enttäuschung.
Ja. Also Dreamcatcher fand ich damals schon scheiße. Und das ist
so im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es geht ja
oh
um
Gott,
Scheiße.
Ey, oh ja, erinnere mich nicht dran. Und da war ich 10 oder was, da war ja empfänglich.
Ja, ich auch. Ich hab das war damals eine meiner ersten DVDs, die musste ich haben.
Ja, die Besetzung ist auch mega krass.
Ist auch eine krasse, auch eine richtige Stephen King-Besetzung.
Ja, ja, eine richtige Stephen
King-Besetzung. Ich glaube, Timothy Olyphant ist sogar auch dabei. Wie heißt denn der Homeland-Typ noch?
Ja, ja, Damon Lewis.
Damon Lewis. Morgan Freeman und die alle in so einer Hütte in den Wald gehen und dann irgend kommt das Böse aus dem Arsch gekommen.
Schwierig, also weil ich wusste gar nicht, dass Dreamcatcher so ein Ding war. Erfahre ich jetzt erst durch euch dann.
Ja, also damals war das schon so.
War ein großer Film, war auch als Blockbuster angelegt
eigentlich. Okay, weil also ich glaube, dass Dr. Sleep moderat erfolgreich war. Ich glaube, es hat ja damals keiner erwartet, dass der irgendwie gut wird und dann haben ja erst Leute gecheckt.
Mike Flanagan haben die Leute.
Ja, ich glaube, da ging es ja erst los, dass Leute gecheckt haben, dass Mike Flanagan wohl der Richtige ist für King-Verfilmung, wenn er sogar das Ding schafft. Ja. Deswegen würde ich auch vom Gefühl sagen,
dass ja schon seine dritte war. Oder?
Dreamcatcher wahrscheinlich.
Dreamcatcher war erfolgreicher?
Also
wie gesagt, alles, was Box-Office ist, müsst ihr jetzt keine großen
ich find's
um die Ecke denken. Was würdest du sagen? Du würdest Dreamcatcher sagen?
Das wäre mein erster Impuls, ja.
Bleibst du dabei?
Ja, ich bleib
dabei. Ich find's echt schwer. Ich würde aber sagen, dass Dr. Sleep doch ein bisschen drüber lag. Also der kam, glaube ich, ja insgesamt okay an. Ich glaube, er ist an den Kassen war er nicht super erfolgreich, aber ich glaube, die Kritiken waren ja relativ wohl gesonnen. Dreamcatcher wurde halt komplett verrissen damals und das hat vielleicht für die Leute früher noch ein bisschen mehr Gewicht gehabt als heute, haben wir manchmal so ein bisschen das Gefühl. Und das, ich glaube, der ist auch ganz schön gefloppt. Aber war halt irgendwie schon ein großes Ding. Deswegen habe ich das auch, kann ich ja schwierig einschätzen. Aber ich würde sagen, Dr. Sleep.
Okay. Dr. Sleep hat eingespielt 72 Millionen.
Nur weltweit jetzt oder US?
Weltweit.
Okay.
Und Dreamcatcher 76 Millionen.
Oh. Das war auch richtig gemein gewesen.
Also ein Punkt für Hardy.
Ach, krass, nur 72 Millionen. Naja gut, und dann, wenn man das inflationsbereinigen würde, dann wäre natürlich Dreamcatcher noch viel weiter vorne.
Ja, ich weiß, damals war das so Shining-Fortsetzung. Ewan McGregor ist jetzt auch nicht der Mega-Kassenschlager.
Ja, und der war ja, hast du nicht Corona-Zeit?
Das noch nicht. Das war 2019 oder 2018. Aber ach so, der war auch ein richtiger Flop. Ich weiß gar nicht, wie viel
der schade. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von dem, aber hat schon seine Stärken. Mike Flanagan ist halt
ich liebe den Director's Cut, finde ich echt grandios. Und Dreamcatcher.
Stimmt, das war, glaube ich, aber auch so ein Ding, dass Leute da mit dem Director's Cut den erst so richtig Steam gelernt haben, dann war
erst auf Blu-ray, weil er dann noch schon vom Vorfeld gesagt hat, da kommt noch eine längere Fassung und bla bla bla. Okay, ein Punkt für Hardy.
Unverdient Dreamcatcher. Unverdient für Hardy, unverdient für Dreamcatcher.
Aber Dreamcatcher ist mal was für ein PMS.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, zweiter Film, zweites Duell. The Green Mile gegen Der dunkle Turm.
Jetzt fange ich an, oder? Hardy gerade an. Würde ich relativ eindeutig Green Mile sagen. Dunkle Turm ging, glaube ich, auch ganz schön baden. Und Green Mile ist halt so noch zu der Zeit noch großer Tom Hanks-Bonus und so. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ja, also der erste Impuls sagt auf jeden Fall Green Mile, gerade Tom Hanks zu der Zeit und sowas. Aber wenn Pascal so ein Battle macht.
Stimmt, könnte natürlich auch eine Falle sein.
Weil ich glaube, der Dunkle Turm hat mehr Geld gemacht, als er machen dürfte.
Er war ganz schön teuer wahrscheinlich, deswegen war auch so ein Flop, war. Ich weiß gar nicht.
Aber ja, ich
habe jetzt vom Budget nicht geguckt.
Ja, aber ich würde auch mit Green Mile jetzt gehen, also das. Okay.
Der dunkle Turm hat 113 Millionen gemacht.
Doch, immerhin.
Und The Green Mile 287.
Ah, oh, okay, krass. So viel hätte ich gar nicht
gedacht. Ich war heute auch völlig überrascht. Hardy und Markus.
Schön. Schöner Film. Ich mag den.
So.
Frank Darabont.
Ja.
Duell? In seiner großen Stephen King-Phase.
Auch eine Kurzgeschichte.
Auch eine Kurzgeschichte.
Auch eine, ja?
Glaube. Also nur so eine 100 Seiten, okay, irgendwas oder so, glaube ich jedenfalls.
Ich glaube, das wäre so ein
ich glaube, das war sowas, was auch ausgekoppelt wurde, ja, genau, so wie der Nebel auch und so.
Okay. So, Duell Nummer 3. Es sind übrigens insgesamt 8. Duell Nummer 3. Shining gegen der Nebel.
Da haben wir den Nebel schon. Ne?
Boah, schwierig.
Weil ja so viel Zeit auch dazwischen liegt. Du darfst.
Ich würde aber sagen, der Nebel, das war John Carpenter Zeit. Shining war ja auch damals kritikermäßig gar nicht so.
John Carpenter Zeit?
Ihr wisst schon. der Nebel, dadurch, boah, ich weiß nicht, gehe ich nur nach Gefühl, ich glaube, weil Shining ja kritikmäßig auch nicht so geil ankam damals, ist der weniger gut gelaufen als der Nebel.
Hm. Ah, vor allem liegt wirklich ja echt viel Zeit dazwischen. Das war dann nochmal, da deutete das ja noch was ganz anderes aus. Selbst wenn der jetzt, weiß ich nicht, nur 30 Millionen oder so eingespielt hat, ist das natürlich auch schon eine Leistung damals gewesen wahrscheinlich. Auch deswegen würde ich wahrscheinlich eher der Nebel sagen, wenn man von den reinen Zahlen ausgeht.
Aber sagt jetzt nicht immer das Gleiche, ja?
Nee, tut mir leid, aber Nebel mag ich übrigens auch sehr.
Okay.
Frank Darabont schon wieder. Ja. Der übrigens ein bisschen weg vom Fenster ist, wollte ich mal sagen.
Hat er bei Walking Dead irgendwas inszeniert oder
nicht? Der hat Walking Dead entwickelt.
Things.
Der hat Walking Dead nicht erfunden, aber der hat die kreiert, die Serie und die erste Pilotfolge
regisiert.
Na, das ist jetzt ein großes Comeback, ja. Der hat ja ewig nichts mehr gemacht und bei der letzten Staffel Stranger Things hat er jetzt eine Folge inszeniert, ja.
Okay. Also, so Shining hat 47 Millionen eingespielt und der Nebel 57.
Ja.
Okay, aber trotzdem.
Knapp, ey. Aber 47 ist ja echt stark, aber wahrscheinlich dann auch durch Wiederaufführungen bestimmt auch damit eingezahlt.
Das kann so sein, also wie gesagt, ich habe einfach nur geguckt, was Mojo da rausspuckt.
Ja, ja. Ja, wie du sagst, da kam er da teilweise schon echt schlimm weg, aber damals so, als er rauskam, ne? Ja.
Friedhof der Kuscheltiere von 1989 gegen Dead Zone.
Oh, ich dachte jetzt Friedhof der Kuscheltiere gegen Friedhof der Kuscheltiere, das wäre auch nicht schlecht. Ne?
Wer macht zuerst?
Ich weiß gar nicht, wer jetzt dran ist. Ich bin dran, ne? Ja, ja. Boah, Dead Zone habe ich ja nicht mal ein Bild so richtig vor Augen.
David Cronenberg.
Das ist der Jude Law, ne?
Ach, das ist der David Cronenberg, okay.
Das ist der mit Jude Law auch. Nee, das. Nee. Wie heißt der denn nochmal?
Jude Law?
Gibt's da nicht.
Der heißt also, fantastische Tierwesen, Grindelwald.
Existenz
Verbrechen.
Gibt's von David Cronenberg, aber das hat ja nichts mit Stephen King zu tun.
Nee.
Ja, aber das ist Cronenberg, ja.
Stimmt. Ja, Cronenberg, Christopher Walken.
Dead Zone. Worum geht's denn da, Pascal, in diesem Film?
Es geht um einen jungen Mann, der ein politisches Attentat vorhersehen kann, auf den Präsidenten. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der Präsident dann auch umgebracht wird, aber auf jeden Fall wird er dann vom FBI angeheuert und soll dann so als Medium fungieren. Ja. Der ist sehr, sehr gut.
Friedrich der Kuscheltiere, das Original, ja?
Ja. 1989, ja.
Ich sag Friedhof der Kuscheltiere. Also allein von meinem Gefühl jetzt her, weil der mir einfach größerer Begriff ist auch als Dead Zone.
Ja, also das sage ich wieder das Gleiche, aber ich glaube, das war schon ein Impact-Film damals und Dead Zone ist, glaube ich, so
ein. Man weiß halt nicht, ob das immer erst nach gekommen ist oder gleich zum Kinostart.
Das lächelt schon so verdächtig.
Dead Zone hat 21 Millionen gemacht und Friedhof der Kuscheltiere 57.
Okay. Ja, wie gesagt, man weiß ja manchmal nicht, ob das dann schon direkt zum Start war oder erst so nach und nach kam, dass sie sich von Standing erarbeitet haben, so eine Gefolgschaft.
Ich bin mir bei Friedhof der Kuscheltiere gerade nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe oder ob ich einfach nur Einzelszenen 100 Mal geschaut habe.
Das ist auch so ein typischer Film, den man manchmal nur über Einzelszenen kennt, ja. Also.
Ja, Achillessehne. Achillessehne, so eine Sache, ja.
Oh, der ist auch.
Mit dem habe ich ja Frieden geschlossen. Ja. Bin ja wirklich, als ich das Buch gelesen habe, habe ich das ja gehasst, weil es ja echt so am Buch vorbei inszeniert ist. Inzwischen mag ich den einfach nur als Horrorfilm. Man sollte, dieser Vergleich zwischen Buch und Film ist echt.
Sowieso manchmal schwierig. Dann ist ja auch mit.
Hört
selbst,
auf damit.
Dann ist selbst mit sowas wie Shining ja schwierig. Weil
ja, hört auf damit. Also
mit dem
nehmt den Film an und das sind zwei verschiedene Medien, vergleicht
das kann
nicht
sich auch gegenseitig
befruchten.
Ja, gerade wenn man da sowas Eigenes draus macht, wie im Shining im Grunde,
Macht das nicht, vergleicht das nicht. Das ist echt, tut euch keinen Gefallen mit.
Ja.
Okay, Duell Nummer 5.
Der neue war schlimm, das Remake.
Duell Nummer 5. Das geheime Fenster gegen Zimmer 1408.
Oh, das ist richtig schwierig.
Das finde ich auch schwer. Wir fangen jetzt an.
Hardy, oder?
Okay,
dann also, geheime Fenster ist ja Dings hier, ne?
Johnny Depp.
Und 1408 ist Morgan Freeman.
Nee, John Cusack und Samuel L. Jackson.
Ja.
Okay. Ja, ich weiß noch, da gab es diese geile DVD-Box mit diesem 3D-Ding.
Die gab es vom Nebel auch. Die vom Nebel habe ich ja auch.
Ah, okay. Nee, da habe ich nur das Steelbook.
Da habe ich
glaube, aber geholt. Ich glaube aber fast, dass Zimmer 1408 eher so ein Mediatheken-Burner war, als dass der im Kino wirklich so lief. Deswegen, was war der andere nochmal?
Geheime Fenster.
Geheime Fenster, glaube ich.
Ja, Johnny Depp Bonus.
Ja, glaube ich, dass der größer lief.
Jetzt sagen wir schon wieder das Gleiche. 1408 ist auch so ein Film, den wollte ich immer gucken, auch gerade damals. Auch da schon interessiert an Stephen King. Die Besetzung fand ich cool. John Cusack, großer John Cusack-Fan auch gewesen. Aber Nie geschafft, bis heute zu gucken.
Die so oft im Fernsehen beide.
Ja, mhm. Aus Kabel 1 Filme.
Aus Geheime Fenster, das Geheime Fenster tatsächlich mehrmals gesehen.
Du hast noch nie Zimmer 1408 gesehen?
Nee.
Ah, ja, ich muss Director's Cut
unbedingt mal nachholen. Ja, Adam war zu unserer
Sind ja schon ein paar auf der Liste, du.
Müssen wir eine ganze Nacht durchmachen. Ja. Ich würde auch wegen Johnny Depp Bonus allein schon das Geheime Fenster sagen, es war ja genau die Zeit so, in der so kurz nach dem ersten Flug der Karibik.
Nee.
Oder? 2005 oder so?
Oh, warte mal, ich weiß gar nicht. Doch.
Ich hätte jetzt so in dem Dreh gedacht, dass es so genau die krasse Hochphase war.
Es war glaube ich 2003, also kurz danach. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Aber
so in dem Dreh irgendwie. Ja. Ne? Mhm. Ja. Also ja.
Ja. Okay, beide sagt das Geheime Fenster. Okay, das Geheime Fenster hat 92 Millionen eingespielt.
Okay.
Und Zimmer 1408, 132.
Oh, okay. Ah, okay. Das ist
John Cusack Power.
Das finde ich überraschend. Aber John Cusack Power?
John Cusack Power.
Ich glaube auch noch mal mehr so dieser, das ist ja wirklich ein Horrorfilm noch mehr.
Ja, und ist auch so Haunted House Anleihen und vielleicht kam der noch an Halloween raus. Und das Geheime Fenster, also mit 92 Millionen, ich könnte mir vorstellen, dass der so 40, 50 gekostet hat wahrscheinlich.
Hm. Allein für Johnny Depp.
Und dann ist so, und allein für Johnny Depp dann irgendwie 15, 20 und weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie der Trailer zu dem Film war. Ob das auch so schon auf Horror ausgelegt ist oder ob das so Persönlichkeitsspiel ist, was es ja dann letztlich eher ist. Ja. Aber ja, Zimmer 14 ist ein reinrassiger Horrorfilm.
Gute Frage. Trotzdem eher überraschend.
Fand ich auch überraschend.
Das ist, glaube ich, jetzt die größte Überraschung.
Ja. Platz 6. Die beiden Stephen King-Filme, die Oscar-prämiert wurden. Welche sind das? Bist du das schon so? Bist du schon?
Sind wir doch mein PMS hier?
Ich glaube...
Einer hatte den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen.
Ja, Misery.
Genau, und einer für das beste adaptierte Drehbuch.
Das war Verurteilt wahrscheinlich.
Nein.
Bestes adaptiertes.
Verurteilt hat 0 Oscars bekommen.
Ach, das ist das Ding, ne?
Ja. Welcher Stephen King?
Drehbuch?
Bestes adaptiertes Drehbuch.
Stand by Me.
Yes.
Okay.
Stand by Me gegen Misery.
Difficult. Naja, Stand by Me ist noch zugänglicher, glaube ich, für ein breiteres Publikum. Darum würde ich Stand by Me
Und ist natürlich auch einfach eine niedrige Altersfreigabe.
Das meine ich ja.
Das meinst du?
Also auch genau. Deswegen würde ich sagen, das spricht dann noch mehr an als so ein Kammerspiel-Thriller-Gedöns.
Psycho-Thriller.
Boah, ich kann das null einschätzen.
Ich finde es auch schwierig. Hab's jetzt einfach gesagt. Misery auch immer noch nicht gesehen, aber Stand by Me liebe ich.
Ich habe Misery auch immer noch nicht gesehen. Oh, krass. Ich das Buch zuerst lesen will, aber boah, ich kann gar nicht einschätzen, wie es denn bei mir damals lief. Aber es ist natürlich auch noch.
Ich habe heute das erste Mal erfahren, dass der den Oscar fürs beste adaptierte Drehbuch bekommen hat, Stand by Me.
Ja, ich habe ja einen Streaming-Tipp, der immer wieder hochgeholt wird, daher weiß ich das. Aber auf unserer Seite.
Okay,
aber ich glaube, ich gehe mal.
Ich brauchte aber auch kurz, dafür habe ich ganz schön lange gebraucht, aber trotzdem.
Aber ich glaube, ich gehe mal diesmal gegenteilig und sage Misery. Okay. Weil auch das gleiche Argument, dass es halt irgendwie Horror ist, ist ja, glaube ich, dann. 81 oder so?
Nee, der ist 91 oder so, 93 sogar. Oder ist der Ende der 80er? Ist der 87?
Oder 1990?
Oder vielleicht ist er auch 1989 an der Schwelle zu den 90ern. Er ist auf jeden Fall ein toller Film, genauso wie Stand By Me und gewonnen hat. So, also, Stand By Me hat 53 Millionen.
Oh, nur, obwohl, naja, für den, für die,
ja, warum schon, nicht? Schon in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Misery hat 61. Das heißt, Hardy kriegt den Punkt.
Hardy zieht
richtig vorbei. Das heißt, Markus müsste die nächsten beiden gewinnen, um zu gewinnen.
Sind noch zwei.
Ja. Also kannst du höchstens noch Gleichstand machen.
Okay. Das wäre doch ein schönes Happy End.
Ja.
deswegen antwortet unterschiedlich. Um die Spannung hochzutreiben für alle. Die Verurteilten gegen Carrie.
Welcher?
Carrie, den 74er.
Ich sage.
Den anderen hat keiner geguckt.
Ich sage ziemlich sicher Carrie.
Mhm.
Das war auch De Palma damals und so. Und der hat Shock Value gehabt. Und Verurteilten ist ja auch, glaube ich, dieses Ding, dass der halt so viel im Fernsehen lief und deswegen überhaupt so ein Riesending geworden ist auf IMDb. Deswegen Carrie.
Ich muss einfach das, was Hardy sagt. Also komplett so hätte ich jetzt auch geantwortet. Aus den gleichen Gründen.
Ja. Die Verurteilten hat 30 Millionen eingespielt.
30 nur sogar. Okay.
Und Carrie 34.
Boah, das ist auch wieder richtig.
Ach krass. Ich hätte ja aber
ist jetzt nicht der Exorzist, der 400 Millionen gemacht hat.
Aber Verurteilten hätte ich trotzdem auch ein bisschen mehr gedacht.
Das war ja ein riesiger Flop. Ja. Und dann hat er ja trotzdem
noch
keine einzige Oscar bekommen, obwohl er großer Favorit war. Und dann so nach und nach.
So ein typischer Film.
Durch IMDb dann, weil die ihn alle gepusht haben.
Ja.
Ach krass, ich hätte gedacht, dass Carrie locker so 50 Millionen gemacht hat damals. Hm,
34 laut Box Office.
Aber wie gesagt, aus den 70ern oder wann das war, ist es halt ja auch schon.
Schon ja, schon. Also wie gesagt, der Exorzist ist ja eine totale Ausnahme, der irgendwie 300 Millionen
oder so. Ja, das war ja auch wirklich Nonplusultra. So, jetzt ist der Laden schon gelaufen hier, ne? Aber ich
kannst
das letzte machen wir trotzdem noch.
Kannst ranrutschen auf einen Punkt. Ja. Cujo gegen The Running Man.
Na, ich sag Running Man.
Running Man.
Der Arnie-Bonus, auch zu der Zeit.
Das andere halt richtiger Horror, ne?
Ja, ist wieder so richtig Horror, aber ich würde trotzdem sagen, der Arnie-Bonus, auch zu der Zeit, auch wenn der nicht so gut wegkam, trotzdem, damals sind alle in Arnie gerannt. Punkt.
Ich mache jetzt mal, um es ein bisschen spannend zu machen, Cujo. Es war auch, glaube ich, sehr beliebtes Buch damals. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der auf jeden Fall Geld gemacht hat. Und aber Arnie hätte ich jetzt auch so gesagt, ja.
Ja, und es ist auch The Running Man. Cujo hat 21 Millionen und Running Man 38 Millionen.
Auch gar nicht so ein großer Abstand. Ja. Cujo war auch, glaube ich, noch mehr so ein, wieder so ein Videotheken-Ding. Also ich habe das damals zumindest in der Videothek immer noch krasser wahrgenommen. Da hing das auch überall dann zu der Zeit dann irgendwann.
Ich frage mich auch gerade, also Running Man ist ja Bachmann-Buch, also sein Pseudonym. Aber das war da schon geklärt zu der Zeit, wo der Film kam, oder?
Oh, das weiß ich nicht.
Oh, gut.
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage.
Weil das hätte jetzt so der Haken sein können, dass man noch gar nicht wusste, dass es
schon, ich glaube, der Film kam ja gar nicht so lange nach dem Buch, oder? Der Film ist von 84 oder so?
Ich bin mir halt nicht mehr sicher, wann dieser Leak dann war, dass rauskam, dass
es davon ist. Also,
ich bin Stephen King.
Das hat ja irgendein Mitarbeiter in solchen Akten dann festgestellt.
Aber es ist interessant, es könnte sogar sein, dass er das noch nicht wusste. Ich weiß es nicht.
Das ist schon,
könnte sein, ja.
Auf jeden Fall weiß man es jetzt, wenn der neue Running Man rauskommt.
Ja.
Dieses Jahr noch, ne?
Ja, wahrscheinlich. Mal weiß ich nicht.
Ja, doch,
spätestens nächstes Jahr.
Ich glaube schon, ja.
Na gut, dann hat Hardy gewonnen mit einem Punkt.
Freut mich. Aber es hat sehr Spaß gemacht.
Ja.
Und ja, auch spannend, weil das ist jetzt wirklich auch sehr knapp manchmal gewesen, ne? Stephen King. Das sind halt
der größte Unterschied ist Green Mile und Dunkle Tour. Bei Green Mile war ich völlig überrascht,
dass er fast 300 hat. Das ist eine Frechheit, ne, dass er über 100 Millionen gemacht hat. Das ist, glaube ich, diese Ära gewesen, wo McConaughey gerade noch so voll seinen Hype hatte.
Naja, und auch nach wie vor einfach auch schade, weil die Besetzung ist schon geil mit den beiden, aber das ist...
Ja, vor allem ist die Vorlage geil.
Naja, deswegen ja, und dann hast du auch so eine geile Besetzung und dann machst du halt das draus. So.
Wo ich immer wieder sagen muss, als ich damals, ich hab Dunkler Turm noch nicht komplett gelesen, aber als ich damals den ersten und den zweiten gelesen habe, dachte ich mir, die perfekte Besetzung wäre Idris Elba und Matthew McConaughey, aber...
Andersrum.
Okay.
Ja.
Da habe ich mich, da dachte ich so, wie könnt ihr das machen?
Das ist ja noch mehr, ja. Aber gut, da kommt auch, mal gucken, ob da hier auch Mike Flanagan jetzt noch kommt. Stimmt, irgendwann. Wird ja auch schon ewig.
Das soll als Serie aber sein, ne?
Ja,
Serie,
ich glaube, das geht auch nur als Mehrteiler.
Ja, aber wann will er das machen?
Der macht ja auch Carrie.
Ja, wann will er denn Dunkler Turm machen? Das verstehe ich die ganze Zeit. Der nimmt jetzt, das ist ja gerade wie bei die Zeit, wo Luca Guadagnino jeden Film remaken wollte, wo Scarface angesagt war und sowas. Nichts gemacht, außer Suspiria.
Ja.
So, und Mike Flanagan sagt jetzt quasi, er macht eigentlich jeden Stephen King-Film und dann macht er noch drei andere Projekte.
Ja, vor allem bei Carrie ist auch sowas, also Dunkler Turm sehe ich ein, weil erste Filme verkackt, finde ich auch gut. Das ist auch in seinen Händen, glaube ich, ganz, ganz gut aufgehoben. Aber Carrie ist nun mal, hast halt einen richtig guten und hast du nochmal gemacht und das ist halt, und jetzt
und du hast noch eine TV-Adaption?
Ja, das musst du dann wirklich nicht noch weiter tot melden.
Es reicht.
Ja. Bei manchen Stoffen reicht es ja
jetzt
wirklich.
Jetzt reicht es.
Ich liebe ja Mike Flanagan, aber als er das angekündigt hat, dachte ich mir auch so.
Ja, das ist
mach
auch,
mal lieber was anderes.
Das ist nur, weil Harry eine mag ist. Das ist auch eines der schwächsten Bücher.
Ja, ich würde mich freuen, wenn er Friedhof der Kuscheltiere macht, auch wenn wir da schon zwei Verfilmungen haben, aber das Buch ist halt eins der.
Ja, er soll entweder was.
Soll er mal echt machen.
Was Eigenes machen.
Das soll
mal
ein brauchbares halt Ding so haben.
Ja, aber.
Yeah.
Er soll doch lieber was Eigenes machen oder was halt noch nicht so tot gelatscht wurde, aber nochmal Friedhof der Kuscheltiere jetzt.
Ja, soll er halt voll geil zwei machen. Gut. Dann kommen wir zu.
Oder was ist Nightfly? Ach nee, Nightfly ist schon gut, hast du gesagt.
Nightfly ist schon gut, aber kann man auch neu auflegen mit ein bisschen Budget. Ja. Dann bedanke ich mich bei Hardy. Schön, dass du da warst.
Ja, immer gerne.
Markus?
Ja, es war schön, trotz The Monkey.
Ja,
trotz Monkey. Dir, dachte ich, sag ich.
Nein.
Ja.
Nein,
das aber du bist ja gerade auch ein bisschen Stammgast.
Ja, irgendwie komme ich hier nicht mehr raus.
Wir haben dich ja in der letzten Woche schon bei Captain America gehört. Und was du da,
stimmt, auch das
was
war
da, oh mein Gott, was du da erzählt Güter hast. Könnt
ihr euch noch erinnern, wie das war? Das war krass.
Und unser größter Dank gilt den treuen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihr könnt uns auch Lob und Kritik und Anmerkungen und Hinweise und Wünsche schicken an leinwandliebe@filmstarts.de. Ihr könnt uns bewerten bei Spotify. Allerdings müssen wir die Kommentare da händisch freigeben. Also Wir sehen, was ihr schreibt und wir finden das auch ein bisschen frech manchmal, aber das wird dann natürlich niemals das Licht der Öffentlichkeit.
Außer wenn es konstruktiv frech ist, dann...
ja, wenn es konstruktiv ist.
Oder gegen Markus.
Manchmal
alles, was gegen mich geht, wird natürlich nicht veröffentlicht.
Ja. Das ist klar. Genau, und bei Apple Music könnt ihr uns noch bewerten und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao!